Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Heute sprechen wir über Umsatzsteuer, und zwar Umsatzsteuer bei der Grundstückslieferung. Die ist ja im Grundsatz nach § 4 Nummer 9a USTG von der Umsatzsteuer befreit, weil die Grundstückslieferung unter das Grunderwerbsteuergesetz fällt. Man kann aber zur Umsatzsteuer optieren. Und es geht um den Beschluss des BFH vom 2. Juli, online gestellt vom BFH jetzt diesen Donnerstag, 28.10.2021, römisch 11, Groß R 22 aus 19, Widerruf des Verzichts auf die Steuerbefreiung bei der Grundstückslieferung.
Stefan, in dem von dir genannten und vom BFH entschiedenen Fall, wie war denn da der Sachverhalt?
Ja, der Kläger hatte in 2009 ein Grundstück gekauft. In der notariellen Urkunde damals, also 2009, war auf die Steuerbefreiung nach § 9 Nummer 4a USTG verzichtet worden. Der Käufer, also der Kläger, hatte die Absicht, da ein unsaniertes Gebäude, das sich auf dem Grundstück befand, zu sanieren und dann umsatzsteuerpflichtig zu verkaufen. Und dann kam es aber anders. Im Jahr 2011, das Gebäude war nach wie vor unsaniert, verkaufte der Kläger eine Teilfläche, wohl exakt die Hälfte dieses Grundstücks, und zwar umsatzsteuerfrei. Das heißt, in dem Grundstückskaufvertrag von 2011 war nicht zur Umsatzsteuer optiert worden. Und ja, dem Kläger wurde bewusst, dass er hier eine Vorsteuerkorrektur nach § 15a Absatz 2 USTG zu erwarten hat, und er brachte dann deshalb den damaligen Verkäufer dazu, dass in 2012 der Grundstückskaufvertrag 2009 durch notarielle Vertragsänderung dahingehend geändert wurde, dass die ursprünglich im Grundstückskaufvertrag 2009 erklärte Option zur Umsatzsteuer oder vereinbarte Option zur Umsatzsteuer rückgängig gemacht, das heißt widerrufen wurde. Wichtig ist noch zu wissen, dass sowohl die Umsatzsteuerveranlagung des damaligen, also 2009 Verkäufers, als auch die Umsatzsteuerveranlagung des Klägers, also des Käufers 2009, was die Umsatzsteuerveranlagungen des Jahres 2009 anbelangte, noch änderbar waren, nämlich beide Veranlagungen standen nach 168 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, § 164 AO.
Stefan, und für diesen Fall, was hat der BFH entschieden?
Ja, also es ging um die umsatzsteuerliche Behandlung des Weiterverkaufs, der war ja umsatzsteuerfrei in 2011, und zwar das Finanzamt hat da eine Vorsteuerkorrektur zu Lasten der Klägerin veranlagt. In 2009 war ja umsatzsteuerpflichtig verkauft worden, und jetzt kam es in 2011 zur erstmaligen und einmaligen Verwendung dieses Grundstücks durch die damalige Käuferin, das heißt die Klägerin. Und diese Verwendung war umsatzsteuerfrei. Und dann ist klar, dass das Finanzamt § 15a Absatz 2 USTG anwenden und Vorsteuer zu Lasten der Klägerin korrigieren will. Und es ging um die Rechtmäßigkeit dieser Vorsteuerkorrektur zu Lasten. Und da war entscheidende Vorfrage die, ob tatsächlich der Ankauf des Grundstücks durch den Kläger in 2009 umsatzsteuerpflichtig war, sprich, ob die Rückgängigmachung, die 2012 vereinbart wurde durch notarielle Vertragsänderungen des Grundstückskaufvertrags 2009, ob diese Rückgängigmachung wirksam ist. Und da entschied der BFH, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nach 4 Nummer 9a USTG widerrufen werden kann, solange die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungserbringung, also hier 2009, noch anfechtbar oder noch nach § 164 änderbar ist. Und das war hier der Fall, weil beim Veräußerer, aber wichtiger beim Käufer und Kläger die Umsatzsteuerveranlagung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung Paragraf 164 AO stand. Und wichtig noch, dass im Leitsatz zum Ausdruck gebracht wird, Paragraf 9 Absatz 3 Satz 2 wurde ja zum 01.01.2004 durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004 eingeführt. Den Widerruf der Umsatzsteueroption, also den Widerruf des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung nach Paragraf 4 Nummer 9a USDG nicht regelt.
Ja, Stefan, danke. Ich glaube, das Urteil ist ein ganz, ganz spannendes Urteil und das Urteil ist auch sehr, sehr positiv. Und zwar deshalb, weil wir ja bereits ein anderes Urteil des 11. Senates haben aus 2015. Da ging es nicht um den Widerruf der Option, sondern da ging es um die erstmalige Optionsausübung nach 9 Absatz 3 Satz 2. Und da war es ja so, dass in dem damaligen, in dem 2015er Sachverhalt letzten Endes die Parteien versucht hatten, nachträglich die Option auszuüben. Und da hat der BFH damals gesagt, eine nachträgliche Optionsausübung ist selbst dann nicht möglich, wenn sie notariell beurkundet wird, sondern man hat vereinfacht gesprochen nur einen einzigen Schuss, nämlich das erste Mal, wenn man beim Notar sitzt und dann beurkundet, dann hat man die Möglichkeit zur Option. Und jetzt dieser Fall ist quasi spiegelbildlich, da geht es nicht um die erstmalige Ausübung der Option. Die Option war ausgeübt, sondern genau gegenteilig, es geht darum, kann die Option widerrufen werden und man fällt quasi von der Steuerpflicht zurück in die Steuerbefreiung.
Ja, die
Und
Bedeutung dieses Beschlusses vom 2. Juli 2021 liegt insbesondere darin, dass der BFH 11. Senat sich halt gegen die Finanzverwaltungsansicht stellt. Wir haben ja bisher in Abschnitt 9.2 Absatz 9 Satz 3 des Umsatzsteueranwendungserlasses die Aussage drin, dass auch die Rücknahme des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung im ursprünglichen notariellen beurkundeten Grundstückskaufvertrag erklärt werden müsse, was ja bedeutet, es gibt keine Rücknahme des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung hier in dem Fall der Grundstückslieferung, was ja dem Grundsatz widerspricht, dass die Option zur Umsatzsteuer widerrufen werden kann, was sich ja auch aus Paragraf 14c Absatz 1 Satz 3 USDG ergibt. Da wird ja vorausgesetzt, dass, wenn man optiert hat zur Umsatzsteuer, diese Option auch widerrufen werden, rückgängig gemacht werden kann.
ja, und also das ist, glaube ich, die ganz wichtige und erste Erkenntnis. Anders als die Ausübung der Option ist der Widerruf derselben auch nachträglich möglich. Ja, das ist Punkt 1. So, Punkt 2, Stefan, ist die Frage, bis wann kann denn der Widerruf erfolgen? Was ist die zeitliche Grenze?
Ja, die zeitliche Grenze ist, dass die Steuerveranlagung noch anfechtbar sein muss oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach Paragraf 164 AO stehen muss. Und die Frage ist, auf wen kommt es an, Verkäufer oder Käufer? Hier war es vom Sachverhalt her so, beide Umsatzsteuerveranlagungen standen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ganz am Ende dieses Beschlusses des BFH vom 2. Juli 2021, und es ist ein Beschluss, weil Einstimmigkeit bestand, also die Richter haben mündliche Verhandlungen nicht für erforderlich gehalten und haben deshalb nach Paragraf 126a FGO per Beschluss entschieden. Da wird in Textziffer 27 gesagt, maßgeblich sei die Umsatzsteuerveranlagung desjenigen, der die infolge Option zur Umsatzsteuer entstehende Umsatzsteuer dann dem Finanzamt schuldet. Also maßgeblich kommt es hier auf die Umsatzsteuerveranlagung des Käufers, gleich Klägers, an.
Genau, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil man hatte in der Vergangenheit so ein bisschen das Gefühl, dass es auch einen Gleichlauf gibt zwischen Vermietungs- und Veräußerungsfällen. Und in den Vermietungsfällen, da kennen wir das ja auch, da haben wir auch eine zeitliche Grenze bei der Bestandskraft. So, und da kommt es auf die Bestandskraft beim Vermieter an. Ist ja auch logisch, weil der die Steuer schuldet. Und bei den Veräußerungsfällen, da war das gar nicht so klar, jedenfalls nicht mehr so klar, seitdem die Steuerschuldnerschaft für die Grundstückslieferung im Falle der Optionsausübung beim Käufer ist, weil es gibt ja Reverse Charge, das heißt, wenn die Grunderwerbsteuer, nicht die Grunderwerbsteuer, wenn die Umsatzsteuer entsteht, dann hat sie der
Käufer zu tragen. So, und insofern wäre es eigentlich auch merkwürdig gewesen, wenn man sagt, man stellt auf eine Bestandskraft beim Veräußerer ab, weil der schuldet ja gar nicht. Und das ist jetzt erstmalig in der Textziffer 27 des Beschlusses auch klargestellt. Aus unserer Sicht, Stefan, glaube ich, in richtiger Art und Weise, nämlich es kommt da auf die Situation des Erwerbers an, weil der auch der Steuerschuldner ist. Ja, Stefan, siehst du auch so, oder?
Ja, das sehe ich auch so, weil da heißt es ja, maßgeblich abzustellen, ist auf die Umsatzsteuerveranlagung des Klägers, hier des Käufers. Und nach § 13b Absatz 2 Nummer 3 Absatz 5 schuldet ja der Käufer bei der Grundstückslieferung, wenn optiert wird, die Umsatzsteuer. Das sehe ich definitiv auch so. Also wichtig ist, die Ausübung der Option, auch der Widerruf der Option, beides für den, der die Steuer schuldet, kein rückwirkendes Ereignis. Da hatte ja der BFH, ich glaube schon Ende 1998 entschieden und dann am 2.4.1998 entschieden, das dürfe nicht sein. Dann würde der Fall zu lange offen gehalten werden, quasi bis der Anspruch auf Rechnungserteilung. Damals gab es ja noch eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis, wenn optiert wird. 13b wurde ja erst zum 01.01.2004 betreffend Grundstückslieferungen eingeführt mit der Umkehr der Umsatzsteuerschuld. Das, wenn man da ein rückwirkendes Ereignis annähme, dann der Fall zu lange offen gehalten wird. Deshalb kommt es bei dem, der die Steuer schuldet, auf die Anfechtbarkeit bzw. Änderbarkeit nach 164 AO an. Meines Erachtens folgt aber für die andere Vertragspartei dann, wenn Option oder Widerruf der Option wirksam sind, dann ein rückwirkendes Ereignis, um halt Vorsteuerabzug und Steuer in Gleichklang bringen zu können.
Ja, in der Tat. Und Stefan, jetzt bewegen wir uns einmal weg von der zeitlichen Grenze und kommen zu dem nächsten Aspekt, nämlich die Frage, in welcher Form muss der Widerruf erfolgen? Muss der notariell beurkundet sein? Muss das nur irgendeine schriftliche Ergänzung sein, ohne dass sie notariell beurkundet ist? Wie siehst du das?
Das ist eine schwierige Frage, weil so völlig glasklar sich der BFH jetzt hier im Beschluss vom 2. Juli nicht äußert. Also ich deute die Ausführungen des BFH so, dass man da keine notarielle Vertragsänderung bräuchte. Ja, dass man sogar nicht mal mehr eine Vertragsänderung, an der der Käufer mitwirkt, bräuchte, weil der BFH in diesem Beschluss zum Ausdruck bringt, dass es beim Widerruf der Option ja gar kein Schutzbedürfnis des Käufers gäbe. Also ich würde den Beschluss so deuten, dass tatsächlich durch einseitige Erklärung des Verkäufers die Option zur Umsatzsteuer, also der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung, widerrufen werden könnte, weil aber eine wirklich eindeutige Formulierung im Beschluss fehlt, würde ich wohl in der Praxis höchst vorsorglich doch dazu raten, dass man eine notarielle Änderung des ursprünglichen Grundstückskaufvertrags vornehmen sollte.
Ja, das wird wahrscheinlich in der Tat die Empfehlung sein. Wobei, man muss ja in der Tat sagen, Stefan, du hast es auch gerade genau richtig gesagt, die Optionsausübung und der Widerruf erfolgt ja durch den Verkäufer. Im Interesse wird es aber regelmäßig sein des Käufers. Ja, das heißt, man braucht ohnehin ein Zusammenwirken beider Parteien. Ja, und dann ist in der Tat die Frage, ob man nicht zumindest vorsorglich hingeht und sagt, dann machen wir das auch gleich beim Notar. Ja, der Beschluss in der Tat, der lässt das mehr oder weniger offen. Stefan, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem Urteilssachverhalt oder von dem Beschluss des BFH und gehen auf die praktischen Aspekte desselben. Wir müssen ja zunächst mal festhalten, das 2015er Urteil wird im Kern inhaltlich bestätigt. Das heißt, wir sind bei der Optionsausübung gebunden an die Form und die Erstmaligkeit. So beim Widerruf, da sieht es eben ein bisschen besser aus. So, und das 2015er Urteil, das hat ja eine große Breitenwirkung gehabt, vor allem deshalb, weil man gesagt hat, jetzt wird es sehr schwierig mit Forward-Deals. Also Deals, die quasi darauf abzielen, dass man ein Grundstück verkauft, das aber im Moment des Grundstückskaufvertrages erst noch entwickelt und bebaut werden muss. Und dann nach der Bauphase, vielleicht 2-3 Jahre später, da wird es eben erst geliefert und übereignet. Und das heißt, auch erst nach diesen 2 oder 3 Jahren hat ja eigentlich der Erwerber die volle Kenntnis darüber, wie seine zukünftige Vermietungssituation aussieht. Und von der Vermietungssituation, hat er jetzt einen Umsatzsteuerschädling oder nicht? Ja, also vermietet er mit Ausweis von Umsatzsteuer oder hat er umsatzsteuerbefreite Vermietungsumsätze? Hängt es ja letzten Endes ab, ob der Erwerber bei der Grundstückslieferung seine Vorsteuer ziehen kann. So, und das Problem durch das 2015er Urteil war ja eben darin begründet, dass man gesagt hat, naja, man muss sich jetzt schon vor der gesamten Bau- und Vermietungsphase entscheiden, wie ist die zukünftige umsatzsteuerliche Situation. Und wenn man da falsch gelegen hat, na, dann kann es eben zu Vorsteuerschäden beim Erwerber gekommen sein. Und das war natürlich eine sehr missliche Situation. Und da muss man ja sagen, durch das Urteil jetzt wird es sehr viel besser. Und ich mache das jetzt auch mal an einem Beispiel klar, um zu verdeutlichen, was jetzt vielleicht die Chancen sind für zukünftige Vertragsgestaltungen, ja, ob man da vielleicht Preisanpassungsklauseln nimmt, je nachdem, wie sich die umsatzsteuerliche Quote verändert oder nicht. Und das Beispiel, das ist wie folgt. Wir haben eine Projektentwicklung, die soll insgesamt mit einem Kaufpreis einhergehen, und so steht es dann auch im notariellen Vertrag, von 100 Millionen. Ja, 100 Millionen deshalb, weil das ist einfach zu rechnen. Wenn man jetzt vollumfänglich zur Umsatzsteuer optieren würde, dann hätte man 19% Umsatzsteuer da drauf, also 19 Millionen. Und jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt sagt man, man optiert zunächst mal vollumfänglich, aber wenn in der Zukunft der Käufer merkt, er hat keine Chance, sein Gebäude oder seine Immobilie vollständig umsatzsteuerlich zu vermieten. Er hat aber Mieter, Umsatzsteuerschädlinge, die sind vielleicht bereit, den Schaden, der daraus entsteht, ökonomisch zu übernehmen. Ja, dann hat jetzt der Käufer die Chance, auf den Verkäufer zuzugehen und sagen, lieber Verkäufer, wie hoch ist denn eigentlich dein Vorsteuerschaden, wenn wir jedenfalls in Teilen, vielleicht sogar ganz, ja, in dem Beispiel, das ich bilde, jedenfalls in Teilen, diese Option wieder widerrufen und rückgängig machen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen. Der Kaufpreis, wie gesagt, war 100 Millionen, 19 Millionen Umsatzsteuer oder Vorsteuer da drauf. Der Verkäufer, der soll aber eine Marge haben und diese Marge soll 10 Millionen betragen. Das heißt, die Kostenbasis, die der Verkäufer hatte, sind 90 Millionen und von dieser Kostenbasis, die dieser Verkäufer hatte, da sollen nochmal 30 Millionen drin sein, die zum Beispiel auf Lohn und Gehalt entfallen, ja, entweder weil das in der Projektentwicklungsgesellschaft selbst so drin ist oder weil die in einer umsatzsteuerlichen Organschaft ist mit den Gesellschaften, wo das Personal ist. Also mit anderen Worten, wir haben 30 Millionen Lohn und Gehalt, das ist deshalb wichtig, weil da keine Vorsteuer drauf liegt. Mit anderen Worten, die vorsteuerbelastete Basis durch Einkauf von weiteren Leistungen des Verkäufers, die soll nur bei 60 Millionen liegen. So, und wenn man das dann mal berechnet, dann würde das bedeuten, 60 Millionen mal 19%, da lägen beim Verkäufer 11,4 Millionen Vorsteuervolumen drauf. Und in dem Fall, den ich bilde, da soll es dann so sein, dass der Erwerber merkt, er hat für eine Teilfläche von 10% einen Umsatzsteuerschädling als Interessenten. Wenn er jetzt quasi einfach hinginge und den alten Kaufvertrag über die Grundstückslieferung nicht mehr anpackt, dann wäre der Vorsteuerschaden beim Erwerber 1,9 Millionen, also 10% der 19 Millionen. Er könnte aber auch hingehen und sagt, lieber Verkäufer, wir packen das jetzt nochmal an. Wie hoch ist denn dein Vorsteuerschaden, wenn ich zu 10% die Option widerrufe? Und ich habe ja gerade ausgerechnet, der volle Vorsteuerschaden beim Verkäufer wäre 11,4 Millionen. Auf 10% wäre der Schaden dann nur 1,14 Millionen. Mit anderen Worten, auf die Teilfläche von 10% gäbe es durch eine Verhandlungsposition zwischen Verkäufer und Käufer möglicherweise eine Vorsteuerersparnis von 760.000. Und da sagen wir, Stefan, na, da kannst du auch gleich kurz zu kommentieren, macht es durchaus Sinn, dass man zukünftig in Verträgen Preisanpassungsklauseln macht, die es erlauben, letzten Endes die Option in Teilen wieder rückgängig zu machen, wenn man zunächst mal voll optiert hat. Und der Verkäufer, der bekommt dann eben seinen Schaden, in unserem Fall 1,14 Millionen, zurückerstattet als Kaufpreisanpassung auf diesen ursprünglichen Vertrag. Zugegebenermaßen ist das natürlich nicht ganz einfach, weil das bedeutet, der Verkäufer muss seine Kalkulation offenlegen, seine Kostenbasis und so weiter. Aber trotzdem denken wir, dass das jedenfalls mal angesprochen werden sollte in diesen Fällen, eben deshalb, weil man über so viel Vorsteuer redet, die man am Ende korrigieren kann. Klar ist auch, ja, das bedeutet immer noch, dass der Umsatzsteuerschädling, der in so ein Gebäude einzieht, am Ende des Tages einen Vorsteuerschaden von immer noch 1,14 Millionen kompensieren muss. Das ist ja der Schaden beim Verkäufer. Ja, das ist auch wieder die Frage, kann der Käufer das so verhandeln, ja oder nein? Aber so sind im Prinzip die ökonomischen Gegebenheiten. Also nochmal zusammenfassen, es kann durchaus sein, dass es in Zukunft Sinn macht, ja, erst Volloption, dann Teilrücknahme. Bei der Teilrücknahme oder Widerruf der Option zu gucken, wie hoch ist der Vorsteuerschaden beim Verkäufer. Und das wird über eine Preisanpassungsklausel in dem Vertrag geregelt. Stefan, das siehst du auch so, oder? Wie ist das?
Ja, ich stimme zu. Klar, der Käufer, der will, wenn er umsatzsteuerfrei vermietet, von diesem umsatzsteuerfreien Mieter natürlich den Vorsteuerschaden in die Miete umgelegt sozusagen ersetzt haben. Und da macht es absolut Sinn, auch im Verhältnis Käufer und seinem umsatzsteuerfreien Mieter, dass der Betrag, der da weitergereicht werden muss in der Form einer Mieterhöhung, dass der nicht 1,9 Millionen in deinem Beispiel beträgt, sondern nur 1,14 Millionen. Also absolut einverstanden. Wenn natürlich der Verkäufer zunächst mal im ersten Schritt voll optieren will, dann zuckt der Käufer zusammen. Das will er normalerweise nicht. Er muss sich ja darauf verlassen können, dass, wenn er dann umsatzsteuerfreie Mieter findet, es dann tatsächlich dann zur Rückgängigmachung dieser Option kommt. Und dafür werden wir dann entsprechend Regelungen im Grundstückskaufvertrag benötigen. Also die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass Verkäufer typischerweise ihre Kostenbasis, ihre Kalkulation nur sehr, sehr ungern offenlegen. Aber das ist dann einzelfallabhängig, inwieweit da Käufer und Verkäufer Einverständnis finden können in der Regelung über die Rückgängigmachung der zunächst voll erklärten Umsatzsteueroptionen.
Stefan, wir bleiben jetzt in dem Fall, den wir gerade dargestellt haben, aber wir machen jetzt ein kleines Gedankenspiel dahingehend, dass wir sagen, was wäre denn passiert, wenn der BfH erkannt hätte, dass das Urteil aus 2015 vielleicht nicht allen Akteuren immer gerecht wird. Das heißt, der BfH hätte seine 2015er Rechtsprechung verworfen und gesagt, man hat auch nachträglich die Chance, zur Umsatzsteuer zu optieren. Das heißt, man könnte einen notariellen Nachtrag machen und erstmalig zur Umsatzsteuer optieren. Wären wir dann in diesem praktischen Fall, den ich aufgezeigt hätte, wären wir dann eigentlich besser dran? Oder ist das vielleicht praktisch gar nicht so relevant vor dem Hintergrund, dass wir jetzt zumindest mal die Chance haben, ja die Option zu widerrufen? Stefan, wie siehst du das?
Ja, dann bestünde noch eine weitere Möglichkeit, wie man in diesen Fällen, wo man bei Grundstückskaufvertragsabschluss noch nicht weiß, wie der Käufer im Einzelnen das gekaufte Grundstück wird nutzen können. Da hätte man eine weitere Möglichkeit, wie man vorgehen könnte, weil dann bestünde ja die Möglichkeit, dass man zunächst in aller Regel zu Lasten des Grundstücksverkäufers zunächst einmal gar nicht zur Umsatzsteuer optiert, also zunächst einmal gar nicht auf die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 9a USTG verzichtet und dann später, sobald der Grundstückskäufer weiß, inwieweit er das Grundstück umsatzsteuerpflichtig verwenden kann, dann die Option zur Umsatzsteuer, das heißt den Verzicht auf die Befreiung nach § 4 Nummer 9a, ja nachzuerklären. Also dann hätte man größere Möglichkeiten, diese Fälle, wo bei Grundstückskaufvertragsabschluss noch nicht feststeht, wie später genutzt werden wird, um diesen Fällen gerecht zu werden. Und das ist meines Erachtens, ja, wenn man so will, der Wermutstropfen dieses Beschlusses vom 2.7.2021, also der 11. Senat, beharrt darauf, dass er in 2015, das war ja das Urteil 11R40 aus 13 vom 21.10.2015, dass er da richtig entschieden habe, als er gesagt hat, der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung ist nur wirksam, wenn er gleich beim erstmaligen, ja, bei der ursprünglichen notariellen Beurkundung des Grundstückskaufvertrags erklärt bzw. vereinbart wird, also dieses enge Wortlautverständnis von § 9 Absatz 3 Satz 2 USTG, das bekräftigt der 11. Senat hier, obwohl ja in der Literatur wirklich meines Erachtens überzeugende Gründe vorgetragen worden waren, warum das nicht so eng gesehen werden dürfe. Dass also sogar auch der Wortlaut es durchaus erlaubt, die nachträgliche Vertragsänderung durch notariell beurkundete Vereinbarung zwischen Grundstücksverkäufer und Grundstückskäufer zuzulassen, weil ja diese nachträgliche notariell beurkundete Vertragsänderung keinen gänzlich neuen Vertrag begründet, sondern es ja immer noch um den Grundstückskaufvertrag, und zwar den ursprünglichen Grundstückskaufvertrag, geht. Und ja, dass die Gesetzesbegründung eigentlich außer dem Aspekt der Schutzbedürftigkeit des Käufers, aber der Käufer ist ja geschützt, auch wenn man erst nachträglich notariell beurkundet auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichtet, er wirkt ja dann mit. Es ist ja eine Vereinbarung über den Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung, dass darüber hinaus die Gesetzesbegründung eigentlich nichts hergibt, ja, also insbesondere zur zeitlichen Grenze nichts hergibt. Und da ist es aber so, dass der 11. Senat hier sagt, nein, wie wir es in 2015 gesehen haben, was die zeitliche Komponente der Option zur Umsatzsteuer anbelangt, das war richtig und dabei bleiben wir.
Ja, das ist in der Tat der Wermutstropfen. Wobei, wenn wir jetzt nochmal auf diesen von mir dargestellten Fall zurückkommen, dann würde man ja auch da sagen, wenn man vielleicht zunächst mal gar nicht optiert hat und dann nachträglich optieren möchte, dann würde der Käufer natürlich auch immer sagen, so, dann gibt es aber eine Anpassungszahlung, weil der Verkäufer hat jetzt ja den Vorteil, dass er nachträglich mehr Umsatzsteuer oder Vorsteuer ziehen kann. Ja, und den Vorteil, den würde sich der Käufer dann dementsprechend ausgleichen lassen. Das heißt, auch da hätten wir wahrscheinlich die Notwendigkeit, dass der Verkäufer in irgendeiner Form seine Kalkulation offenlegt. Und was wir auch schon richtig gesagt, das wird er im Ergebnis eher ungerne machen. So, Stefan, jetzt nochmal vielleicht ein ganz kurzes Fazit. Ja, vielleicht auch von deiner Stelle. Finden wir das Urteil gut oder semi-gut? Wie ist dein Eindruck?
Ja, natürlich finden wir das Urteil gut. Es gilt ja, wie gesagt, lässt sich aus § 14c Absatz 1 Satz 3 USTG herauslesen, der Grundsatz, dass eine einmal erklärte Option zur Umsatzsteuer rückgängig gemacht werden kann. Und es stand ja im Raume, das Urteil des 11. Senats von 2015 war insofern auch missverstanden worden, dass gerade bei der Grundstückslieferung eine Rückgängigmachung der Option zur Umsatzsteuer insgesamt nicht möglich sei. Was ja das BMF im Umsatzsteueranwendungserlass so formuliert, dass man auch gleich beim erstmaligen Abschluss des ursprünglichen Grundstückskaufvertrags die Option widerrufen, rückgängig machen müsse, was ja absurd ist, weil das wäre ja dann in derselben Sekunde Option zur Umsatzsteuer und Rücknahme der Option zur Umsatzsteuer, sprich auf der Grundlage geht der Widerruf, die Rückgängigmachung des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung gar nicht. Und positiv ist, dass hier diese zeitliche Begrenzung wenigstens in Bezug auf die Rückgängigmachung des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung nicht bekräftigt wird oder der BfV auch klarstellt, das hat er schon 2015 für die Rückgängigmachung des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung so gar nicht gesagt, dass das jetzt klar ist. Man kann also auch hier widerrufen, und positiv ist auch nicht nur bis zur formellen Unanfechtbarkeit der Umsatzsteuerveranlagung des Käufers, der ja in Folge 13b Absatz 2 Nummer 3, 13b Absatz 5 die Umsatzsteuer schuldet, sondern tatsächlich so lange kann der Widerruf erfolgen, wie dann die Folge daraus bei dem Steuerschuldner, der die Steuer für die Grundstückslieferung schuldet, verfahrensmäßig noch umgesetzt werden kann. Wenn die Grenze die formelle Bestandskraft gewesen wäre, hätten wir ja für die Forward-Deal-Fälle aber in der Regel auch gar nicht so viel gewonnen. Das ist auch sehr positiv zu sehen, dass im Falle des 164 AO da ja letztlich bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist theoretisch die Widerrufbarkeit gegeben ist. Das ist sehr positiv.
Stefan, da stimme ich dir zu. Und jetzt muss nur noch die Finanzverwaltung nachziehen. Und dann haben wir, glaube ich, an der Stelle auch für die Praxis ein ganz vernünftiges Ergebnis. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen dieses Thema ein bisschen näher gebracht und wir versuchen uns dann demnächst auch wieder zu melden. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute.